Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Herzlich willkommen zu Nachgefragt Wissen, wie es läuft, dem Podcast der KIT Gesamtkommunikation. Ich bin Gabi Zachmann und ich gebe es zu, mein Herz schlägt heute ein bisschen schneller als sonst. Zum einen natürlich, weil mein Herz für Forschung schlägt. Natürlich tut's das, aber ich bin auch immer ein bisschen nervös vor so einem Podcast, bin immer gespannt, was kommt. Und Herz, das ist auch genau das Thema unseres heutigen Podcasts. Es geht um das faszinierendste Organ unseres Körpers. Es geht um das Herz. Es schlägt normalerweise runde 100.000 Mal am Tag. Es pumpt das Blut durch unseren Körper und das tut es mit elektrischer Präzision. Doch was passiert, wenn dieser Rhythmus aus dem Takt gerät? Und wie kann uns Computertechnik helfen, Herzkrankheiten besser zu verstehen und zu behandeln? Darüber spreche ich mit Joshua Steyer vom Institut für biomedizinische Technik am KIT. Er simuliert das Herz virtuell. Hallo Joshua, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Wie schlägt dein Herz heute?
Mein Herz schlägt auch ein bisschen schneller tatsächlich. Also ein bisschen aufgeregt bin ich auch.
Joshua, du beschäftigst dich mit dem Herzen, genauer gesagt mit seiner elektrischen Aktivität. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Bist du Mediziner?
Also ich habe eigentlich Physik in Göttingen studiert und nachdem ich im Bachelor mich in die Richtung Quantenfeldtheorie spezialisiert habe und gemerkt habe, dass das wirklich gar nichts für mich ist.
Das wäre es für mich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was die Quantenfeldtheorie ist.
Also das ist sehr lange her. So richtig könnte ich es jetzt auch nicht mehr erklären. Und dann habe ich mich zum Master umorientiert, habe den Bereich Physik komplexer Systeme interessant gefunden. Und dazu gab es auch den Bereich der Herzdynamik. Das war damals am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Die haben Simulationen durchgeführt zu chaotischer Spiralwellendynamik, also genau die Dynamik, die am Ende Arrhythmien im Herzen hervorruft. Als ich dann fertig war mit dem Master, fand ich das Thema so spannend, dass ich mir gedacht habe, da würde ich gern bei bleiben. Und habe mich umgeschaut. Es gibt wirklich nicht viele Unis, die in dem Bereich was machen, gerade in Niedersachsen. Also ich glaube, da gab es eigentlich nur so richtig Göttingen. Und habe mich umgeschaut und da ist mir das KIT ins Auge gefallen. Und dann wurde ich hier auch angenommen.
Hat geklappt hier. Ja. Und jetzt kannst du deiner Leidenschaft hier nachgehen, nämlich der Kombination von Medizin und Technik.
Genau.
Was fasziniert dich daran? Genau diese Kombination?
Also ich finde es schön, dass man quasi mit den Methoden, die man im Studium gelernt hat, also die physikalische Theorie, dass man das kombinieren kann mit Programmieren. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Plus, dass man am Ende dann auch noch einen tatsächlichen Nutzen hat für die Gesamtheit, für die Gesellschaft. Und es jetzt nicht sowas ist, ohne das schlecht reden zu wollen, sowas wie Astronomie, wo man einfach nur Dinge herausfindet, um sie herausgefunden zu haben. Finde ich ganz schön, dass es da auch quasi einen praktischen Nutzen gibt.
Das heißt, das Anwendungsorientierte findest du sehr spannend. Ja. Jetzt sagt man ja, das Herz schlägt elektrisch, es schlägt durch elektrische Impulse. Kannst du das uns mal ein bisschen erklären?
Mhm. Also die Kontraktion des Herzmuskels wird verursacht durch elektrische Wellen. Die nennt man Erregungswellen. Das Herz ist ein sogenanntes erregbares Medium. Und diese Erregungswellen, die werden getriggert im Sinusknoten. Das ist ein Bereich des Herzens, das sich quasi immer wieder selbst erregt und von dem aus die Erregungswelle losgeschickt wird und sich dann über das Herzgewebe ausbreitet.
Der Sinusknoten, was ist das? Ist das haptisch? Kann ich das anfassen? Ist das ein Netz? Ist eine Netzstruktur, ein Zell? Gebilde.
Es ist ein kleiner Bereich im Herzen, also schon Teil des Herzgewebes. Es ist nicht was Abstraktes.
Und woher kommt dann dieser Impuls, den der Sinusknoten hat?
Das sind bestimmte Arten von Herzzellen im Sinusknoten, die diese Eigenschaft haben, dass sie sich immer wieder selbst triggern.
Unser Herz schlägt und wenn es mal leicht aus dem Rhythmus gerät, wenn da leichte Schläge dazwischen kommen oder wenn es mal kurzzeitig zu schnell schlägt, dann löst es grundlegende Ängste in uns aus. Das Herz stolpert mal schnell, so richtig cool lässt uns das nicht. Also es greift schon unser Innerstes an und da sehen wir auch, wie wichtig das Herz für uns ist. Aber wenn wir jetzt sagen, das Herz schlägt ein bisschen aus dem Takt, es kommt aus dem Rhythmus, woher kommt das eigentlich? Wie passiert das?
Also man kann sich einen gesunden Herzschlag so vorstellen, dass man diese Erregungswellen, die ich gerade genannt habe, hat, die durch das Herz laufen. Und zwar funktioniert das Ganze mit einer planaren Wellenfront. So kann man sich das vorstellen. Eine planare Wellenfront, das ist eigentlich ähnlich wie am Meer. Man hat eine ganz klar definierte Welle, die auf einen zukommt. Und wenn man jetzt sich Herzrhythmusstörungen anguckt, dann wird quasi diese Eigenschaft, dass diese Welle planar und uniform ist, gebrochen und es gibt verschiedene Arten von Erregungswellen, die dann pathologisch genannt werden. Das sind irreguläre Erregungswellen. Das können beispielsweise die auch schon eben genannten Spiralwellen sein, die beispielsweise die Wellen sind, die bei einer Arrhythmie vorliegen. Aber es können auch Erregungspfade lokal sein, die unvorteilhaft bestimmte Bereiche des Herzens erregen. Dadurch wiederum dieses konzertierte Zusammenziehen und Auseinandergehen des Herzens stört. Und das spüren wir, weil dann entsprechend Blut weniger effektiv raus und rein gepumpt wird.
Dein Beispiel vom Meer fand ich ziemlich schön. Das heißt, ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich sitze am Strand und mit einer Gleichförmigkeit eine nach der anderen plätschern die Wellen an den Strand.
Wenn man es so vereinfacht sagen will, ja.
Das wäre dann der ideale Herzschlag.
Genau.
Und nun passiert irgendwas.
Mhm.
Genau dieser Rhythmus gerät aus dem Takt. Was können denn da die Ursachen dafür sein?
Das kann geschehen beispielsweise durch Alterung oder durch Infarkte. Es können aber auch bei dem Beispiel mit den Infarkten quasi Herzzellen in ihrer Eigenschaft der Erregbarkeit zerstört werden. Das heißt, sie sind noch physisch präsent, können aber die Erregung nicht mehr weiterleiten. Durch solche Phänomene kann diese Welle, wie wir sie im gesunden Zustand eigentlich haben wollen, so gestört werden, dass es halt entweder zu Spiralwellendynamik kommt oder zu anderen ungewünschten Erregungsfaden im Herzen.
Das heißt, die Mikrostruktur des Herzens, die Zellen und deren Aufbau und deren Vitalität spielen eine Rolle, wie gut die Welle weitergeleitet wird.
Genau. Ja, man kann sich das so vorstellen, jede Herzzelle ist quasi eine einzige Einheit, eine erregbare Einheit, die aber eingebettet ist in ihre benachbarten Einheiten der Erregung. Und wenn dieses Zusammenspiel nicht mehr funktioniert, weil halt beispielsweise, wie gesagt, beim Infarkt mehrere Herzzellen nicht mehr weiterleiten, dann kann das Auswirkungen haben, die das ganze Herz betreffen.
Da ist ein Felsen am Strand und die Wellen werden gebrochen.
Beispielsweise, genau.
Weil die Wellenbewegung nicht mehr gerade weitergetragen werden kann.
Genau.
Also so könnten wir uns das vorstellen. Was kann denn schieflaufen, wenn die elektrischen Signale am Herzen gestört sind?
Wenn man sagt, dass die planare Wellenfront der Idealzustand ist, dann ist eigentlich alles schon, was diese planare Wellenfront im Rahmen dessen, was sowieso normal ist, von der Geometrie und der Krümmung des Herzgewebes und so weiter, dann kann eigentlich jede Art von Störung schon als pathologisch beschrieben werden. Und jede Art von Störung kann potenziell gefährlich sein und zu einer globalen Arrhythmie, also einer globalen Spiralwellendynamik, nicht nur auf mikrostruktureller Ebene führen.
Du sprichst von Arrhythmien des Herzens, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Gibt es da klassische Krankheiten?
Also ich denke, das Gängigste, was die meisten schon mal gehört haben, sind Vorhof- und Kammerflimmern.
Wo ist da der Unterschied und was passiert da?
Beim Vorhof- und Kammerflimmern ist eigentlich nur eine andere Region im Herzen, wo diese Spiralwellendynamik stattfindet. Es gibt zwei Vorhöfe und zwei Kammern. Und je nachdem, wo sie stattfinden, unterteilt man dann mit den beiden Begriffen.
Ist das potenziell gefährlich?
Auf jeden Fall, weil durch dieses Vorhof- oder Kammerflimmern, sprich diese Spiralwellendynamik, der Herzmuskel sich auch nicht mehr so konzertiert zusammenzieht, sondern eher lokal sich zusammenzieht, wodurch effektiv weniger Blut rein- und rausgepumpt wird.
Jetzt bist du ja kein Mediziner, wie du gesagt hast. Du bist Physiker. Ich habe auch Formeln vorhin von dir gesehen. Das sah ziemlich mathe-nerdig aus. Ich habe es gar nicht verstanden. Aber ich glaube, das brauchst du für deine Arbeit. Du modellierst die elektrische Aktivität des Herzens. Du modellierst es am Computer. Was kann ich denn darunter verstehen?
Im Prinzip ist es so, dass es eine Simulationssoftware gibt, die ich nutze, den entsprechenden Code, der quasi das ganze Numerische, was im Hintergrund abläuft, beschreibt, den habe ich nicht selber geschrieben. Ich bin quasi Anwender der Software, obwohl ich auch teilweise mitwirke, dass der Code reibungslos funktioniert und auch brauchbar ist. Und dann ist es so, dass man das Herz erstmal oder das Herzgewebe, einen bestimmten Teil des Herzens, erstmal geometrisch abbilden muss. Das macht man mit sogenannten Meshes. Das ist eine räumliche Diskretisierung. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist am Ende des Tages aber ganz gut vergleichbar mit Pixeln. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass man ein Bild macht, dann kann man das nur mit einer begrenzten Anzahl an Pixeln machen. Man kann nicht für jeden einzelnen Punkt, wenn man einen Nanometer weiter rückt, das Bild in aller Präzision auflösen. Das ist unmöglich. Und dementsprechend ist es auch mit solchen Computersimulationen. Man muss also den Raum unterteilen in kleine Bereiche und alles, was zwischen den Bereichen ist, da kennt man den Wert nicht.
Das wird nicht abgebildet.
Genau, und dann ist es halt die Aufgabe von uns, beispielsweise wenn wir ein Bild sehen, zu interpretieren, okay, was soll das Große und Ganze sein? Und diese Pixel, die sind in dem Mesh, das ich genannt habe, nennt sich Knotenpunkte. Und auf diesen Knotenpunkten werden partielle Differentialgleichungen gelöst, die die Erregungswellen beschreiben, also die raumzeitliche Dynamik der Erregungswelle. Und das geschieht auf jedem einzelnen Punkt. Und jeder einzelne Punkt ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Pixel. Da weiß man, welche Farbe hat dieser Pixel.
Dein Weg wäre also, du erstellst zunächst ein dreidimensionales Computermodell des Herzens, das ich mir genau anschauen kann. Dann legst du wie eine Art Netz darüber. Je dichter das Netz wäre, je mehr Knotenpunkte dieses Netz hätte, umso detailreicher wären die Ergebnisse. Aber du brauchst natürlich ein Optimum. Du kannst es nicht perfekt abbilden. Und diese Knotenpunkte, da wird die elektrische Aktivität nicht gemessen, sondern berechnet.
Genau.
Warum nicht gemessen?
Man kann tatsächlich mit den Simulationen auch die Erregungswellen messen. Und das geht eigentlich relativ gut mit einem auch sehr klinisch oft genutzten Beispiel. Man kann beispielsweise Elektrogramme nutzen. Elektrogramme können gemessen werden mit Kathetern. Die können beispielsweise in der Leistengegend hochgeschoben werden bis zum Herzen und können dann in der Innenseite des Herzens das elektrische Signal messen. Und zwar ist es so, dass das Signal eigentlich daraus besteht, wenn die Erregungswelle auf die Elektrode zuläuft, dann geht das Elektrogramm hoch. Und wenn die Erregungswelle von der Elektrode weggeht wieder, dann geht's runter. Und darüber kann man Rückschlüsse ziehen, auch über die Erregungsdynamik bei PatientInnen. Aber man kann das Ganze auch bei Simulationen machen und auch bei Simulationen so ein Elektrogramm messen.
Welche Vorteile hat das, das via Simulation zu machen?
Bei Simulationen ist der generelle Vorteil, dass wir sie einfach als Versuchskaninchen benutzen können. Wir haben nicht den Nachteil wie bei PatientInnen, wo man nicht einfach nur rumprobieren möchte. Ganz gutes Beispiel sind zum Beispiel Ablationen. Da werden Teile des Herzgewebes so verödet, dass sie nicht mehr leitfähig sind. Das macht man, um ungewünschte Erregungspfade unmöglich zu machen oder Quellen irregulärer Erregung zu isolieren. Und um da rauszufinden, wo genau man abladieren soll, machen Simulationen viel Sinn, gerade wenn man den Mechanismus verstehen will, wie genau man es schafft, die irreguläre Dynamik zu stoppen. Und da kann man dann nicht bei echten PatientInnen einfach mal hier abladieren und da und dann schaut man mal. Irgendwann
hat's funktioniert.
Genau, also das ist irreversibel. Man kann die Herzzellen dann nicht natürlich wieder herstellen.
Was kann man denn an einer Simulation sehen, was man am echten Herzen nicht sehen kann?
Bei Simulationen geht es insbesondere bei meinem Bereich oft um das mechanistische Verständnis von bestimmten Phänomenen. Und um solche Mechanismen zu verstehen, muss man ähnlich wie bei der Ablation auch verschiedene Szenarien betrachten. Zum Beispiel guckt man sich eine Welle an, die ganz normal verläuft. Dann guckt man sich eine Welle an, die mit etwas kollidiert. Und diese verschiedenen Szenarien, die kann man halt alle durchspielen. Und das ist der Vorteil gegenüber dessen, was an PatientInnen gemacht werden kann.
Wie genau sind denn deine Modelle mittlerweile?
Also es gibt verschiedene Modelle. Ich arbeite mit dem sogenannten EMI-Modell. Das steht für extrazellulär, Membran, intrazellulär. Und dieses EMI-Modell repräsentiert Herzzellen explizit in dem Mesh, also in dem diskretisierten Raum, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, bei dem Bild mit den Pixeln. Es gibt auch Modelle, die das gesamte Herz abbilden können, die mitteln aber auf diesen Knotenpunkten über Informationen, die auf mikrostruktureller Ebene passiert. Das ist der Nachteil von diesen Modellen. Ein Beispiel ist das sogenannte Monodomain-Modell. Und bei dem E-Mail-Modell ist der Vorteil, dass man quasi die Auflösung auch auf mikrostruktureller Ebene hat. Nachteil ist wiederum, dass dadurch, dass man die Mikrostruktur zwar abbilden kann, nicht das ganze Herz zumindest noch nicht abbilden kann, weil man dafür viel zu viele dieser eben genannten Knotenpunkte bräuchte und das aktuelle Rechner noch nicht schaffen.
Aber jetzt sag mal, arbeitest du hypothetisch oder könntest du mein Herz abbilden?
Das ist das ganz große Ziel, worauf meine, aber auch viele andere Arten von Simulationen abzielen, dass man es schafft, mittelfristig digitale Zwillinge zu erstellen. Das heißt, man entwickelt die Darstellung des Herzens einer bestimmten Patientin oder eines bestimmten Patienten, speist das Ganze mit Daten, wie beispielsweise solchen Elektrogrammen, aber auch Herzschlagraten und kann dann mit dieser digitalen Kopie eines echt existierenden Herzens verschiedene Szenarien durchgehen, um so eine gute Behandlung einzugrenzen. Das hat den Vorteil, dass auch wieder verschiedene Szenarien durchgespielt werden können und das, was am ehesten dem entspricht, was man haben will, sprich auch langfristig eine Besserung des Zustandes, kann man dann da durchspielen.
Das heißt, ich könnte genau am Computer sehen, wo mache ich meine Ablation, wo ist die richtige Stelle?
Genau.
Oder wo genau müsste ich einen Herzschrittmacher platzieren, der dann seinen Impuls abgibt.
Das sollte so das Ziel sein dessen, ja.
Wie nah sind wir an dem Ziel? Wie realistisch ist das? Wann werden wir den fertigen digitalen Zwilling erhalten?
Das kann ich nicht gut abschätzen. Ich würde jetzt mal sagen, irgendwas zwischen 10 und 40 Jahren.
Bestimmt schneller. Die KI ist so stark auf dem Vormarsch, die wird euch helfen, oder?
Ich hoffe es, aber sie kann auch nicht alle Probleme lösen. Also ich denke, es wird sehr viel Vorarbeit geben müssen durch Leute, die sich halt mit computergestützten Herzmodellen beschäftigen, dass überhaupt das Ganze so umsetzbar ist, dass es, um bei dem Beispiel digitaler Zwillinge zu bleiben, auch am Ende eine Anwendung findet.
Ist denn so eine Simulation sehr aufwendig?
Aufwendig in zweierlei Hinsicht. Es dauert erstmal eine ganz schöne Zeit, um diese Meshes, also die Darstellung der Geometrie, also ein Teil des Herzgewebes oder ein ganzes Herz, zu erstellen. Beispielsweise, wenn ich einen Kubikmillimeter des Herzens abbilden möchte, das kann schon mal 8 Stunden dauern, bis das quasi fertig ist. Das ist dann aber nur die Geometrie. Und auf der Geometrie will ich dann die Simulation laufen lassen. Und die wiederum dauert dann auch nochmal ziemlich lange. Das kann bis zu Tage dauern, deswegen versuche ich auch viel, diese Modelle zu optimieren, damit die Laufzeit an den Computern nicht zu groß wird. Und in anderer Hinsicht ist es auch aufwendig, gerade wegen dieser Rechenleistung. Also es ist ziemlich viel Energie, die aufgebracht wird mit beispielsweise Hochleistungsrechnern, um diese Simulation durchzuführen.
Hast du hier am KIT eine gute Infrastruktur dafür?
Ja, ich habe Zugang zum Horeca, dem Cluster-System hier.
Hochleistungsrechner Karlsruhe.
Genau, und den nutze ich auch regelmäßig für meine Simulation. Ich benutze den BWUni-Cluster, falls dir das auch was sagt, um zu schauen, wie ich die Simulation so energieeffizient wie möglich mache.
Das heißt, nicht nur Karlsruhe, das KIT, sondern auch Baden-Württemberg stellt eigentlich eine gute Rechnerinfrastruktur zur Verfügung.
Ja, das auf jeden Fall. Also BWUni-Cluster ist halt eher ein bisschen limitierter als Horeca. Bei Horeca hat man schon ordentlich mehr Rechenleistung. Da muss ich auch einen ordentlich langen Antrag für schreiben, um da Rechenzeit zugebilligt zu bekommen. Aber insgesamt bin ich zufrieden, also mit der Infrastruktur.
Du sagst, es könnte noch ein bisschen dauern, bis der komplette digitale Zwilling entwickelt ist, bis ich mein Herz irgendwann mal auf einem Bildschirm sehen kann. Mhm. Und zwar nicht irgendein Herz, sondern mein Herz, analog wie es schlägt. Das finde ich unglaublich spannend. Aber ich glaube, was du jetzt schon kannst, du kannst schon erklären, wie Arrhythmien zustande kommen.
In gewisser Weise. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht so, dass man eine vollumfängliche Erklärung für alle Arten von Arrhythmien oder alle Entstehungsweisen von Arrhythmien hat. Das ist zum Beispiel das, was ich mir auch angucken möchte später noch in dem eben genannten E-Mail-Modell. Und zwar sind die chaotischen Spiralwellen im Herzen, die Arrhythmien hervorrufen, beziehungsweise mit ihr unmittelbar in Zusammenhang stehen. die wurden auch auf mikrostruktureller Ebene schon gesehen. Und es gibt die Vermutung, und es ist, denke ich mal, gar nicht so unwahrscheinlich, dass quasi diese Mini-Spiralwellen am Ende auch eine globale Spiralwellendynamik triggern kann. Und das würde ich mir auch gerne angucken in meiner Forschung hier, wie und ob das möglich ist.
Wenn ich nochmal zurückgehe auf eine ganz einfache Basis, dann würde das heißen, dass durch Störungen im Herzgewebe, vornehmlich durch Störungen, also der Felsen vorm Strand, chaotische Wellen entstehen, die diese Arrhythmien auslösen können, dass aber diese chaotischen Wellen selbst noch mehr chaotische Wellen auslösen können und es dann zu einem möglicherweise schlimmen Infarkt kommen könnte.
Genau, so eine Art Kaskade von Abfolgen, die am Ende dafür sorgen, dass man eine Arrhythmie hat. Um nochmal bei dem Beispiel mit dem Felsen zu bleiben, das ist nur ein Beispiel, wo man eine räumliche Inhomogenität hat, aber es gibt auch elektrophysiologische Eigenschaften, beispielsweise nach einem Infarkt, wo bestimmte Herzzellen zwar immer noch erregbar sind, aber ihre Funktion als erregbares Medium nicht mehr so erfüllen, als dass sie an sich in ihrer Existenz das Entstehen dieser Spiralwellen verhindern. Das heißt, solche Spiralwellen müssen nicht nur, um bei dem Beispiel zu bleiben, durch eine Welle, die auf einen Stein trifft, entstehen. Sie können auch unter anderen Bedingungen entstehen. Beispielsweise, wenn man sich einen Fluss vorstellt, der, ohne jetzt irgendwie räumlich gestört zu werden, Turbulenzen entwickelt, weil seine Geschwindigkeit das begünstigt, dass es diese Turbulenzen gibt. Diese Turbulenzen kann man ganz vereinfacht auch vergleichen mit diesen Spiralwellen.
Und die könnt ihr am Modell schon erkennen, definieren?
Es ist eher andersrum. Wir versuchen oder ich will versuchen, sie zu reproduzieren und zu verstehen, unter welchen Bedingungen sie entstehen können. Das kann halt, wie gesagt, passieren durch räumliche Inhomogenitäten, aber kann auch passieren, indem man die elektrophysiologischen Eigenschaften der einzelnen Herzzellen oder auch einzeln rausgepickter Herzzellen variiert und kann dann quasi Schlussfolgerungen machen zu dem Mechanismus des Ursprungs der Arrhythmie.
Du hast sehr, sehr ambitionierte Ziele und zwar sehr menschennahe ambitionierte Ziele. Ich denke, viele Herzchirurginnen und Chirurgen werden dankbar sein dafür. Viele Kardiologinnen und Kardiologen werden froh sein und dankbar sein, dass es Menschen gibt wie dich, die an diesen Grundlagen forschen. Der Arzt selber hat keine Zeit für sowas. Wie siehst du denn die Zukunft der biomedizinischen Technik?
Ich würde mir wünschen, dass, um bei dem Beispiel mit dem digitalen Zwilling zu bleiben, dass das relativ bald möglich ist. Da fehlt noch einiges, bis es dazu kommt. Aber dass das beispielsweise relativ zügig kommt, dass dieses Prinzip auch übertragbar ist auf andere Arten von Organe. Also, dass man nicht nur vom Herzen digitalen Zwilling hat, sondern beispielsweise auch von der Leber und versucht, so viele Krankheiten wie möglich abzudecken und mit dem Zusammenspiel von klinischen Erkenntnissen, medizinischer Forschung, aber auch dem technischen, also Simulationen, zusammen versucht, viele Krankheiten auszuradieren.
Jetzt war natürlich mein Traum im Laufe des Gespräches, dass du mein Herz irgendwann perfekt abbilden kannst mit meinen Daten und jede Ärztin, jeder Arzt genau sehen kann, wo könnte es bei der Gabi irgendwann mal klemmen. Ein bisschen Science Fiction. Wäre es denn möglich, dass du nicht nur mein Herz, meine Leber, wäre es möglich, dass irgendwann die komplette Gabi als digitaler Zwilling in meiner Arztpraxis zu finden ist und man dort Therapien an mir ausprobiert?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade wenn man sich so die letzten 100 Jahre anguckt, wie rasant der technische Fortschritt war, gehe ich davon aus, dass auch das irgendwann mal kommen wird. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Schritt weiter als nur ein digitaler Zwilling des Herzens. Aber ich halte es für ziemlich wahrscheinlich.
Irgendwie beängstigend, irgendwie cool. Du trägst einen wichtigen Beitrag dazu bei.
Ja, ich versuch's, einen kleinen Beitrag, ja.
Joshua, sag mir, was für dich das Spannendste ist an der Forschung am KIT.
Das Spannendste an der Forschung am KIT ist, dass man die Möglichkeit hat, quasi genau das, was wir alles beschrieben haben, durchzuführen. Also, dass es die Möglichkeit gibt, das Herz digital zu reproduzieren, beziehungsweise bestimmte Eigenschaften des Herzens, Simulationen machen kann und somit einen kleinen Beitrag versuchen kann zu leisten, dass beispielsweise Arrhythmien in Zukunft besser behandelbar sind und vorbeugbarer sind.
Jetzt hast du gesagt, den kompletten digitalen Zwilling kannst du noch nicht erstellen. Wie groß ist denn der Teil? eines Herzens, den du im Moment simulieren kannst? Sind es irgendwie 10 Quadratzentimeter oder 3 oder 2?
Das ist was, was ich noch nicht so ganz beantworten kann, weil da viele Faktoren mit reinspielen. Ich habe ja schon gesagt, diese Erstellung von den Meshes kann ziemlich lange dauern. Ein Kubikmillimeter dauert 8 Stunden. Es gibt gerade auch die Initiative, dass man versucht, quasi ein Mesh zu erstellen und das kopiert und die quasi aneinander klebt. Dann hätte man zwar eine Wiederholung von genau der gleichen Anordnung, aber ich denke, bei einem Kubikmillimeter mit mehr als 8000 Herzzellen drin ist es in Ordnung. Dann ist aber auch das Problem, dass die Rechner bis jetzt noch ein limitierender Faktor sind. Das Ziel ist, später auch Exascale-Computer zu nutzen. Also das ist quasi die nächste Generation, dass man auf denen die Simulationen durchführen kann. Aber beispielsweise jetzt mit meinem Modell das gesamte Herz aufzulösen, ist noch nicht möglich. Ich würde sagen, ich bin froh, wenn ich schaffe, 2 bis 3 Kubikmillimeter abbilden zu können. Und das ist wirklich kein großer Teil des Herzens, ist aber trotzdem wichtig für mikrostrukturelle Phänomene.
Absolut, denn im Mikrokosmos passiert genau das, was die großen Schäden am Menschen tatsächlich später auslösen kann.
Unter anderem,
und du sagst mir, der limitierende Faktor, das sind die Rechner im Augenblick. Also nicht das Wissen, nicht das Können von Joshua, sondern die Rechner sind der limitierende Faktor.
Ja, zumindest was mein Modell betrifft. Mein Modell, da ist auch der Nachteil, dass es quasi nur die Elektrophysiologie abbildet und nicht die Mechanik, also die Muskelkontraktion. Es gibt auch Modelle, die diese elektromechanische Kopplung vornehmen. Es ist ein kleiner Teil des Herzens räumlich und auch ein kleiner Bereich an Eigenschaften, die ich mir angucke des Herzens, dass man das Herz in seiner Gesamtheit, also Muskelkontraktion, einzelne Herzzellen plus Erregung dieser einzelnen Herzzellen und im besten Fall sogar die Ionenströme, die von einer Herzzelle zur nächsten fließen, abzubilden, das ist noch nicht möglich und das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Es kommt immer darauf an, eigentlich würde ich sagen, auf die Fragestellung. Und je nachdem, was man beantworten kann, kann man das eine oder das andere Modell benutzen.
Du hast gesagt, zur kompletten Erschaffung eines digitalen Zwillings ist der Rechner noch der eigentlich limitierende Faktor. Kannst du mir sagen, wie viele Daten, wie viel Terabyte du brauchst für deine Simulationen?
Wenn ich ein Beispiel nennen kann von einer Simulation mit einem Kubikmillimeter des Herzgewebes, die Geometrie, also das Mesh an sich, ist schon mehrere Gigabyte groß und diese mehrere Gigabytes kommen durch die einzelnen Punkte. Und wenn man jetzt aber auf jedem dieser Punkte auch noch die partiellen Differentialgleichungen lösen will und das dann für jeden Zeitschritt machen will, multipliziert sich das entsprechend und kann dann auch in den Terabyte-Bereich gehen. Das ist auch eine Frage dann ein bisschen, wie man mit diesen Daten umgeht, ob man vielleicht während der Simulation schon rausfiltert und nur die Daten, die man am Ende auch braucht, rausfiltert, weil ich muss bei den Simulationen meistens nicht auf jedem der Knotenpunkte den genauen Wert wissen. Wenn ich mir zum Beispiel Elektrogramme simulieren möchte, dann reicht es beispielsweise, die Werte auf der Oberfläche der Elektrode zu wissen und nicht die Werte, die in den Herzzellen sind oder in dem extrazellulären Bad, also beispielsweise Blut oder anderes Gewebe.
Durch deine Forschung haben wir Grundlegendes gelernt zum Entstehen von Herzarrhythmien.
Das ist das, was ich vorhabe. Man weiß nur aus Experimenten, wo Herzzellen isoliert wurden, dass diese Spiralwellen entstehen können. Und ich will versuchen zu verstehen, wie sie entstehen können.
Das heißt, Joshua, durch deine Forschung, unter anderem durch deine Forschung, können wir besser verstehen, wie Herzarrhythmien entstehen?
Es ist ein kleiner, bescheidener Beitrag, eine von vielen Ursachen zu untersuchen, die Herzrhythmusstörungen verursachen. Und in meinem Fall ist es halt, wie mikrostrukturelle Erregungsdynamik am Ende eine globale arrhythmische Erregungsdynamik triggern kann, ja.
Das heißt, wie diese chaotischen Wellen überhaupt entstehen.
Genau. Aber wie gesagt, das ist nur eine von vielen Ursachen, die man vermutet oder schon bestätigt hat, sowohl klinisch als auch mit Simulation.
Joshua, wie fühlt es sich denn an, an etwas zu arbeiten, das potenziell Leben retten kann?
Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt und ich muss auch sagen, dass sie in meinem Alltag gar nicht so eine große Rolle spielt. Am Ende des Tages sitze ich schon die meiste Zeit vor dem Computer und starte Simulationen, versuche Simulationen zum Laufen zu bringen, versuche Simulationen auszuwerten, Und da ist dann das Große und Ganze geht dann schon öfter unter. Das ist dann eher so ein Tunnelblick auf das, was man jetzt halt gerade macht. Im Großen und Ganzen ist es natürlich schön, wenn man das weiß, aber im Alltag ist es jetzt nichts, wo ich mir andauernd auf die Schulter klopfe oder so. Und ich denke, das ist auch gar nicht angemessen, weil meine Forschung ein kleiner Teil von einem kleinen Teil ist, um das Große und Ganze zu verstehen.
Aber du hast schon auch einen Heureka-Effekt gehabt in letzter Zeit, oder?
Auf jeden Fall, aber diese Brücke zu schlagen, zu Leben retten, das würde ich mir nicht anmaßen.
Trotzdem, ich glaube, wir brauchen Menschen wie dich, die Grundlagenforschung betreiben, die die Basis dafür schaffen, dass Medizinerinnen und Mediziner irgendwann einmal perfekt arbeiten können, dass wir Krankheiten schneller, früher erkennen können, besser behandeln können. Ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt.
Dankeschön.
Danke, Joshua. Es beruhigt mich auch.
Danke sehr.
Es war schön, mit dir zu reden. Wir haben etliches gelernt. Super,
ich habe mich auch
Dankeschön.
Sehr gefreut. Gerne.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.